Gesetzgeber dann sieht, oh, diese Lücke müssen wir auch noch schließen. Und dann suchen die Menschen weiter, sie graben weiter, finden irgendwo ein neues Loch. Und dann muss der Gesetzgeber dort wieder eine Mauer aufbauen, ein neues Gesetz. Ist das Leben nicht kompliziert? Wer früher Jurist war, hatte ein recht überschaubares Wissensgebiet. Heute gibt es keinen Juristen mehr, der sich mit allen Gesetzen eines Landes auskennt. Man muss heute ein Spezialist unter Spezialisten sein, um überhaupt durchblicken zu können. Warum ist das so? Es gibt so viele Gesetze auf dieser Welt. Kann es damit zu tun haben, dass irgendwas mit dem menschlichen Herzen nicht in Ordnung ist? Dass der Mensch immer wieder versucht, Wege zu finden am Gesetz vorbei? Es gibt Dinge, die sich mit Gesetzen nicht beheben lassen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen. Wir wissen nicht erst seit dem Amoklauf von Winnenden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Medien und der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen. Ich habe heute mal im Internet ein wenig nachgeschaut und ich habe... Okay, da muss ich kurz noch durch. Also nochmal eine kurze Wiederholung, ja, über den Schlafmangel. Ich habe ein wenig recherchiert. Und ich habe mir die Frage gestellt, so ein durchschnittliches Kind, wie viel Gewalt sieht es mittlerweile im Fernsehen? Und mittlerweile reden wir nicht nur mehr vom Fernsehen, wir reden von Computerspielen, vom Internet. Ja, die Medien, die haben sich verändert, aber das Grundproblem ist das gleiche. Unsere Kinder werden vollgestopft mit Gewalt. Sie werden vollgestopft mit Unmoral. Was macht das aus unseren Kindern? Und ich habe heute ein wenig recherchiert und ich habe Folgendes gefunden. Ein Durchschnittsschüler in den USA, ich habe leider keine Studie aus Deutschland gefunden, aber ich wage die Behauptung, dass der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland und Europa nicht besonders groß ist. Ein Durchschnittsschüler in den USA hat nach dem Abschluss der Highschool, das heißt also nach 12 Schuljahren, etwa 13.000 Stunden in der Schule verbracht und 25 Stunden vor dem Fernsehapparat. Er hat 32.000 Morde und 40.000 versuchte Morde gesehen, sowie 200.000 Gewalttaten. Der Täter kommt in 73% der Fälle ungestraft davon. In mehr als der Hälfte der Fälle tut die Gewalt nicht weh. Und in nur 4% aller Gewaltakte werden gewaltlose Alternativen der Problemlösung aufgezeigt. Wenn nun Kindergehirne die Regeln aus ihren Erfahrungen, also aus den gesehenen Gewaltszenen extrahieren, dann kann sich in ihrem Gehirn nur das Folgende in Form tiefer Trampelpfade breitgemacht haben. Gewalt gibt es sehr häufig in der Welt. Sie löst Probleme und hierzu gibt es keine Alternative. Gewalt tut nicht weh und der Gewalttäter kommt ungeschoren davon. Wir müssen eines verstehen. Ein Kind mit 5 oder 6 Jahren ist noch überhaupt nicht in der Lage zu unterscheiden, ist das, was ich da sehe, Realität oder nicht. Ein Kind in dem Alter unterscheidet das noch nicht. Das heißt, wenn ein Kind diese Gewalttaten im Fernsehen sieht, ist das für ein Kind Realität. Realität. Und es gibt in der Bibel einen Grundsatz, den ich überall in der Welt bestätigt finde. Das, was ich anschaue, prägt mich. Das heißt, wenn ich mir Gewaltfilme anschaue, dann sinkt diese Schwelle der Gewalt. Das heißt, ich bin leichter bereit, zu Gewalt zu greifen, weil die Filme suggerieren mir ja, Gewalt ist ein legitimes Mittel, um Probleme zu lösen. Und außerdem ist Gewalt gar nicht so schlimm. In den meisten Filmen wird Gewalt verherrlicht. Da ist der, der Gute, der ordentlich draufhaut. Was macht das mit unseren Kindern? Aber nicht nur mit Kindern. Was macht das mit Jugendlichen? Und wir können diese Geschichten anschauen, die in unschöner Regelmäßigkeit immer wieder in den Medien auftauchen. Was hat dazu geführt, dass ein Jugendlicher ausbricht, sich die Waffe nimmt und einen Amoklauf macht? Was führt dazu? In den meisten Fällen sieht man, dass diese Jugendlichen Gewaltfilme konsumiert haben oder Gewaltcomputerspiele gespielt haben. Dass sie sich irgendwie gefüllt haben mit Dingen, die plötzlich ausbrechen. Die Medien haben ihnen suggeriert, das ist normal. Jetzt, die Medien sind ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn sich das nicht so gut verkaufen würde, das heißt, wenn das in der Gesellschaft nicht so gut ankommen würde, würden die Medien das nicht machen. Wir können uns die Medien anschauen und wir sehen, wie es um den moralischen Zustand der Gesellschaft steht. Wie steht es um den moralischen Zustand unserer Gesellschaft? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich die Trends unserer Zeit beobachte, dann sehe ich, dass Dinge, die vor gar nicht allzu langer Zeit noch solide standen, heute völlig aufgeweicht sind. Wie steht es um unsere Ethik? Wie steht es um Grundsätze? Wie steht es um unsere Einstellung zu Werten? Ich glaube, dass unsere Gesellschaft uns nicht die Orientierung geben kann, die wir brauchen. In einer Langzeitstudie wurden 875 achtjährige Jungen über einen Zeitraum von insgesamt 22 Jahren untersucht. Jetzt halten Sie sich fest, das Ergebnis. Diejenigen, die bei der ersten Untersuchung im 8. Lebensjahr überdurchschnittlich viele Gewaltszenen im Fernsehen sahen, wurden mit größerer Wahrscheinlichkeit von ihren Lehrern als gemein und aggressiv eingeschätzt. Die gleichen Jungen waren im Alter von 19 Jahren mit größerer Wahrscheinlichkeit mit dem Gesetz in Konflikt geraten und im Alter von 30 Jahren mit größerer Wahrscheinlichkeit wegen Gewaltkriminalität verurteilt oder gewalttätig gegenüber Ehefrauen und Kindern. Kann es sein, dass wir ernten, was wir gesät haben? Aber ich frage mich, wie kann man das verhindern? Wie kann ich es verhindern, dass Menschen Gewalt konsumieren? Und wir haben eine verrückte Gesellschaft geschaffen. Und die Psychologen, die machen sich zunehmend Sorgen um unsere Gesellschaft. Ein Psychologe schreibt, wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die während sie Gewalttätigkeit ausübt, sie gleichzeitig verdammt. Wir setzen unsere Kinder vor den Fernseher, wo sie all diese Gewaltszenen sehen und sagen, sei lieb zu deinem Bruder. Wir setzen sie vor den Fernseher, wo sie Filme sehen, wo sich Kinder über ihre Lehrer lustig machen und wir sagen ihnen, sei nett in der Schule. Wir zeigen ihnen Filme, wo Gewalt ausgeübt wird, ohne dass es schreckliche Folgen hat. Und wir sagen, schlag deinen Bruder aber nicht. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die in zwei Welten lebt. Und wir können uns vielleicht einreden, wir können ja solche Filme uns anschauen, ohne dass es uns beeinflusst. Falsch. Alles, was ich anschaue, kommt hier rein. Und wenn wir uns das menschliche Gehirn anschauen, dann sehen wir, dass jede Szene, die wir erlebt haben, jedes Wort, das wir gehört haben, jeden Film, jedes Bild, das wir gesehen haben, eingebrannt ist in unserem Gehirn. Es mag sein, dass wir manches nicht mehr bewusst in Erinnerung rufen können. Im Unterbewusstsein ist es da und von dort wirkt es. Jeder Eindruck, selbst das, was ich nur am Rande irgendwo wahrnehme, wird gespeichert. Das menschliche Gehirn ist so genial. Man könnte einen 80-Jährigen nehmen und man könnte eine Operation an seinem Gehirn durchführen und die richtige Stelle stimulieren. Und er könnte Wort für Wort einen Zeitungsartikel wiedergeben, den er 50 Jahre vorher gelesen hat. Das menschliche Gehirn ist genial. Und das kann ich im Guten annehmen, aber im Schlechten auch. Denn alles, was ich an Müll hineingelassen habe, das wirkt in mir. Wenn ich mir Gewaltfilme angeschaut habe, es wirkt in mir. Ich werde aggressiver. Ich werde schneller zu Gewalt greifen, meiner Frau gegenüber, meinen Kindern gegenüber. Und das Thema Gewalt in den Familien ist ein schreckliches Thema. Und glauben wir nicht nur, das gibt es irgendwo bei diesen unzivilisierten Stämmen, die noch im Urwald leben oder so. Das ist ein Problem, das wir in unserer Gesellschaft haben. Wenn Menschen sich mit Internetpornografie beschmutzen, dann wirkt das auf sie. Dann kommen hier Bilder in ihren Kopf rein, die sie unfähig machen, eine gesunde Ehe zu führen. Wo geht unsere Gesellschaft hin? Wir sind so weit gekommen, dass unsere Gesellschaft nicht mehr den Mut hat, ein Gesetz gegen Kinderpornografie wirklich durchzuziehen. Haben Sie das mitbekommen in den Medien? Unser Bundespräsident unterschreibt es noch, wozu Sie sich in der letzten Legislaturperiode durchgerungen haben, ein Gesetz gegen Kinderpornografie. Aber heute wollen Sie es nicht mehr haben. Was ist denn mit unserer Gesellschaft los? Was ist in unserer Gesellschaft los, dass solche Dinge erlaubt sind? Dass solche Dinge geduldet werden? Aber ich frage mich auch, wie kann man sie in den Griff bekommen? Was ist, wenn ich Gesetze erlassen würde, ganz strikte Gesetze gegen Kinderpornografie, gegen gewalttätige Filme? Würde das das menschliche Herz verändern? Oder würden die Menschen nicht irgendwo einen Server von irgendeinem Land finden, das diese Dinge erlaubt im weltweiten Web? Und da merke ich eins. Das Problem der Menschen liegt nicht auf der Verhaltensebene, sondern in ihrem Herzen. Wir können auf der Verhaltensebene Gesetze schaffen und können versuchen, irgendwie es einzudämmen. Und wir werden erleben, dass es an einer anderen Stelle wieder hervorbricht, weil das Problem viel, viel tiefer liegt. Wie kann man moralische Werte, moralische Integrität in einer unmoralischen Welt bewahren? Wie können wir sagen, ich möchte mich diesem Trend nicht anschließen? Ich möchte nie dahin kommen, dass Pornografie für mich akzeptabel wird. Ich möchte nie dahin kommen, dass Gewaltfilme für mich zum Alltag gehören, zu meinem Freizeitvergnügen. Ich möchte mich von diesen Werten nicht beschmutzen lassen, aber ich lebe in dieser Welt. Was soll ich tun? Ich glaube, wir brauchen einen Maßstab, der außerhalb liegt. Die Werte unserer Gesellschaft sind im Fluss. Wenn ich mich an den Trends unserer Zeit orientiere, wenn ich meinen moralischen Anker in unserer Gesellschaft verankere, dann werde ich merken, dass er mittreibt, wie unsere Gesellschaft. Ich glaube, wir brauchen einen moralischen Anker, der außerhalb von uns liegt. Wir brauchen ein Fundament, das nicht in dieser Gesellschaft liegt. Ich glaube, diese Instanz kann nur Gott sein. Denn die Menschen waren schon immer unzuverlässig, wenn es um feste moralische Instanzen geht. Wenn wir in das Buch der Offenbarung schauen, dann wird uns diese Gesellschaft vor Augen geführt. Eine Gesellschaft, die ihren moralischen Anker verloren hat. Eine Gesellschaft, die Gott aus den Augen verloren hat. Und dort lese ich eine Botschaft in diese Gesellschaft hinein. Und natürlich, diese Botschaft wird wieder in Bildern verpackt. Aber sie sind nicht so schwierig zu verstehen. Ich denke, wenn wir diese Botschaft lesen, dann merken wir, was gemeint ist. Und Johannes sieht hier ein Bild. Und er sagt, ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Hier kommt eine Botschaft von Gott an eine Welt. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Die Botschaft von Jesus Christus. Denen, die auf Erden wohnen. Alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme. Und jetzt kommt's. Fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Hier ist eine Botschaft. Eine Botschaft an dieser Welt. Eine Botschaft, die sagt, fürchtet Gott. Nun, Gott zu fürchten heißt nicht Angst vor ihm zu haben. Gott zu fürchten heißt Respekt vor ihm zu haben. Ehrfurcht zu haben. Sich an seinen Werten zu orientieren. Gebt ihm die Ehre. Und Johannes schreibt hier, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Kann es sein, dass die Werte unserer Gesellschaft aus dem Ruder gelaufen sind, weil wir nicht mehr glauben, dass wir einer höheren Instanz verantwortlich sind? Dass wir Gott Rechenschaft geben müssen für unser Leben, für das, was wir getan haben und für das, was wir gelassen haben? Kann es sein, dass das ein Grund dafür ist, dass Menschen nicht mehr nach moralischen Werten leben wollen, sondern nur noch das tun wollen, was ihnen Spaß macht, was ihnen Befriedigung gibt und den letzten Kick? Die Botschaft, die Johannes uns hier gibt, ist: Mensch, pass auf, wie du lebst. Denn du bist vor Gott verantwortlich. Du bist Gott verantwortlich für dein Leben. Und eines Tages wirst du Gott Antwort geben müssen. Und Gott wird dich fragen, wie hast du dein Leben geführt? Mit welchen Dingen hast du dich gefüttert? Gericht impliziert Verantwortung. Wenn es ein Gericht gibt, und die Bibel spricht ganz deutlich darüber, dass es ein Gericht Gottes geben wird. Kein Gericht, vor dem wir Angst haben müssen, denn mit Jesus haben wir den besten Anwalt aller Zeiten. Aber doch ein Gericht, das uns deutlich machen soll, ich bin verantwortlich. Ich bin Gott für meine moralischen Entscheidungen verantwortlich. Gottes Gesetz, und das ist für mich das beste Gesetz aller Zeiten. Gottes Gesetz ist der klare Maßstab im Gericht. Jakobus schreibt über die 10 Gebote. Er sagt, redet so und handelt wie Leute, die durch das Gesetz der Freiheit beurteilt werden sollen. Er sagt, macht euch bewusst, dass es ein Gericht gibt. Macht euch bewusst, dass es ein Gesetz gibt. Und er nennt das Gesetz der Freiheit. Weil dieses Gesetz wird uns davor bewahren, uns selbst zu verletzen, andere Menschen zu verletzen. Wenn wir Gottes Gebote halten, dann wird uns das davor bewahren, dass wir unsere Freiheit verlieren. Wenn ich sage, Herr, ich halte dein Gebot und dein Gebot sagt, du sollst mich begehren, ich werde keine Pornografie konsumieren, dann bewahrt mich das vor Abhängigkeit. Wenn ich sage, Herr, dein Gebot sagt, dass ich meine Ehe reinhalten soll, dann werde ich nicht die falschen Filme schauen. Ich werde in keine Abhängigkeit geraten. Dann werde ich, wenn das Gebot sagt, du sollst nicht töten, dann werde ich keine Gewaltfilme schauen, weil ich nicht in diesen ewigen Kreislauf von Gewalt und gegen Gewalt hineinkommen möchte. Ich möchte frei sein. Darum ist es ein Gesetz der Freiheit. Ich möchte Sie mitnehmen. Viele Jahre in die Vergangenheit. Wir sehen hier den Berg Sinai. Gott hat das Volk Israel, so beschreibt uns das die Bibel, aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt. Und er hat sich ihnen vorgestellt. Er hat gesagt, nachdem er sie befreit hat, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Das fasziniert mich. Das ist die Einleitung der 10 Gebote. Gott ruft die Israeliten aus Ägypten heraus und er befreit sie. Er tut das für sie, was sie nicht für sich tun konnten. Und dann sagt er, ich habe euch etwas zu sagen. Ich bin euer Gott. Ich bin der Gott, der euch befreit hat. Und ich glaube, Gott begegnet uns heute genauso. Er sagt nicht, jetzt haltet meine Gebote, wenn er genau weiß, wir sind gefangen, wir können es gar nicht tun. Zuerst dürfen wir erleben, dass Jesus uns befreit. Und dann sagt er, Mensch, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich befreit habe. Und dann kommen all die anderen Gebote. Und die Bibel beschreibt uns, dass Gott diese 10 Gebote mit dem eigenen Finger auf Steintafeln geschrieben hat. Was soll dieses Bild ausdrücken? Gott schreibt die 10 Gebote auf Steintafeln. Gott hätte sie auch in den Sand schreiben können, oder? Gott hätte sie auf Holztafeln schnitzen können. Was drückt dieses Bild aus? In Stein geschrieben. Genau, es ist was Festes. Ja, da kommt nicht die nächste Welle und wischt es weg. Da kommt nicht das nächste Feuer und verbrennt es. In Stein geschrieben. Bedeutet, dieses Gesetz bleibt. Dieses Gesetz ist nicht auszuradieren. Und Mose kommt mit diesen 2 Tafeln vom Berg herunter. Schauen wir mal, ob wir die 10 Gebote zusammenkriegen. Das erste Gebot. Wer weiß das erste Gebot? Raphael, du weißt es. Er ist mein Schüler, muss das wissen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gebot. Das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen. Sebastian, das dritte Gebot. Jetzt bin ich gemein, ja. Ah, nicht Sebastian. Heute habe ich zu deinem Bruder schon Markus gesagt. Das gleicht sich aus. Markus, das dritte Gebot. Genau. Den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das vierte Gebot. Ruth. Gedenke des Sabbattages. Das fünfte. Ehre Vater und Mutter. Das sechste, du sollst nicht töten. Das siebte, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegenüber deinen Nachbarn. Du sollst nicht begehren. Sind diese Gebote heute noch relevant? Oder sind die irgendwie altmodisch? Ist das ein Relikt aus alten, antiken Zeiten? Oder sprechen diese Gebote heute noch bedeutungsvoll in unsere Zeit hinein? Wäre unsere Gesellschaft heute besser, wenn jeder Mensch sich daran halten würde? Ja? Wie viele Probleme hätten wir nicht? Wie viele Probleme hätten wir nicht? Wenn wir Menschen nur aufhören würden zu denken, wir wären klüger als der liebe Gott. Ich habe letzte Woche so nachgedacht. Wir haben ja hier an jedem Abend diese Gesundheitsvorträge. Und diese Gesundheitsvorträge basieren auf Prinzipien. Und ich glaube, diese Prinzipien sind genauso Gottes Gesetze wie moralische Gesetze. Mal angenommen, jeder Deutsche, jeder Mensch in diesem Land würde sich an diese Prinzipien halten. Wie würde das unsere Gesellschaft verändern? Vielleicht nicht alle, aber die meisten. Wie viel weniger Krankenhäuser bräuchten wir? Wie viel weniger Herztote gäbe es? Ich meine, das müsste man mal ausrechnen, was das volkswirtschaftlich allein finanziell bedeuten würde für unser Land. Wie viel mehr wir uns auf anderen Gebieten leisten könnten. Wir geben so viel aus für unser Gesundheitssystem. Jetzt, wie viel besser würde es uns gehen, wenn jeder Mensch sich an diese einfachen Gebote halten würde? 10 einfache Gebote. Gott hat uns nicht so viele Gesetze gegeben, um diesen Raum damit zu füllen. Er hat uns 10 einfache Gebote gegeben. Wie viel einfacher, wie viel schöner, wie viel besser wäre unser Leben, wenn wir nur erkennen würden, dass Gott uns damit nicht einschränkt, sondern dass Gott Leitplanken aufbaut. Leitplanken der Liebe, mit denen er uns bewahren möchte, uns selbst zu verletzen, andere Menschen zu verletzen. Wie viel besser wäre unser Leben? Wie viel mehr Lebensqualität hätten wir? Es ist so wichtig, dass wir den Charakter des Gesetzes verstehen. So manch einer sagt und denkt und handelt danach, als wären die 10 Gebote so eine Art Regelkatalog. Gott sagt, halte dich an diese 10 Regeln und dann bist du ein guter Christ. Aber das Problem, haben wir gesagt, ist gar nicht auf der Verhaltensebene. Probleme auf der Verhaltensebene kann ich mit Regeln in den Griff bekommen. Das Problem geht doch tiefer in unser Herz. Das heißt, die Lösung muss auch unser Herz betreffen. Schauen wir uns einmal an, was das Gesetz wirklich ist. Mose kommt einmal mit einer verwegenen Bitte zu Gott. Und er sagt, Gott, bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und jetzt müssen wir eins verstehen, das Wort Herrlichkeit in der Bibel bedeutet Charakter. Er kommt zu Gott und sagt, Herr, ich möchte deinen Charakter sehen. Ich möchte sehen, wie du wirklich bist. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Mose sagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, deinen Charakter. Und Gott sagt, ich will meine ganze Güte an dir vorübergehen lassen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und dann sagt Gott zu Mose, Mose, jetzt nimm dir 2 Tafeln. Du willst meine Herrlichkeit sehen, du willst meinen Charakter sehen, nimm dir 2 Tafeln und komm nochmal auf den Berg. Dort will ich dir meine Herrlichkeit zeigen. Und Gott gibt ihm noch einmal die 10 Gebote. Und der Herr sprach, genau, das haben wir gerade gelesen. Und dann heißt es, Mose bekommt diese 10 Gebote. Und dann ruft er aus. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat und Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand. Mose bekommt von Gott das Gesetz auf diesen 2 Tafeln, diese 10 Gebote. Und was ruft er aus? Er sagt, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig. Warum ruft er das aus? Weil er in diesen 10 Geboten nicht nur 10 Regeln gesehen hat, die unsere Verhaltensebene betreffen, sondern weil er in diesem Gesetz den Charakter Gottes entdeckt hat. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip. Wenn wir heute über Gottes Gebote nachdenken, über die 10 Gebote, müssen wir verstehen, es sind nicht einfach nur 10 Regeln. Die 10 Gebote sind Gottes Charakter. Sie sind Gottes Charakter. Und Paulus wusste das. Paulus sagte, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Genau wie Gott. Wenn wir uns mal die Eigenschaften Gottes in der Bibel anschauen und die Eigenschaften von Gottes Gesetz daneben legen, merken wir, es sind genau die gleichen. Gottes Gesetz, Gott ist vollkommen. Sein Gesetz ist vollkommen. Gott ist ewig. Das Gesetz ist ewig. Gott ist heilig. Das Gesetz ist heilig. Gott ist gerecht. Das Gesetz ist gerecht. Gott ist gut. Das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist Gottes Charakter. Gott möchte uns durch das Gesetz zeigen, wie er ist. Und Jesus hat es einmal auf den Punkt gebracht. Er wurde gefragt, was ist das Wichtigste im Gesetz? Und er sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagt, das ganze Gesetz wird zusammengefasst in diesen beiden Worten. Er sagt, das Gesetz ist Liebe. Die ersten 4 Gebote beschreiben meine Beziehung zu Gott. Und Gott ist nicht daran interessiert, dass ich den richtigen Tag halte, ohne eine Beziehung zu ihm zu haben. Er möchte, dass ich ihn liebe und darum den richtigen Tag halte. Er möchte, dass ich ihn liebe und darum sage, ich möchte keine anderen Götter haben. Er möchte, dass ich ihn liebe und darum seinen Namen nicht verunehre. Und die Gebote 5 bis 10 beschreiben die Liebe zu meinem Mitmenschen. Wir müssen eines verstehen. Ich liebe meinen Mitmenschen nicht, wenn ich ihn bestehle, wenn ich ihn belüge, wenn ich ihm die Frau wegnehme. Aber ich liebe Gott ebenso wenig, wenn ich mir andere Götter schaffe und die sehen heute anders aus als damals. Mein Auto, mein Computer, mein Fernsehen kann zu meinem Gott werden. Alles, was mir wichtiger wird als Gott, wird zu meinem Gott. Gott möchte nicht, dass ich mir irgendwelche Bilder schaffe von ihm, sie anbete, sie verehre. Gott möchte nicht, dass ich seinen Namen verunehre. Wenn ich mich Christ nenne, aber ich gehe nach Hause und ich schlage meine Frau und meine Kinder, dann habe ich den Namen Christi verunehrt. Ich habe mich geschmückt mit einem Namen, mit dem Namen Christi, ohne wirklich ein Christ zu sein. Und damit breche ich das dritte Gebot, nicht nur das dritte Gebot. Und jetzt macht Gott etwas Fantastisches. Er sagt, ich möchte mein Gesetz euch nicht nur in den Verstand einprägen. Gott sagt nicht, lernt die 10 Gebote auswendig und alles wird gut. Gott sagt, ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben. Wir müssen eins verstehen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hatte er Gottes Gesetz im Herzen. Durch die Sünde ist dieses Gesetz, dieser Charakter Gottes in ihm zerstört worden. Und Gott möchte uns wieder dahin bringen, dass wir sein Gesetz im Herzen haben. Und das macht so einen Unterschied aus. Wenn ich Gottes Gesetz im Herzen habe, dann werde ich nicht mehr fragen, was muss ich denn noch alles tun, um gerettet zu werden? Wie viele Regeln muss ich noch erfüllen, um gerettet zu werden? Sondern dann werde ich fragen, lieber Gott, womit kann ich dir eine Freude machen? Was gefällt dir am meisten? Dahin möchte Gott uns bringen. Wie kommen wir dahin? Wie komme ich dahin, dass ich Gottes Gesetz wirklich in meinem Herzen habe? Dass ich nicht nach dem Minimum frage, um irgendwie doch noch gerettet zu werden? Wer fragt, Herr, wie viel muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist etwa wie ein Ehemann, der sich fragt, wie weit kann ich mit einer anderen Frau gehen, ohne dass ich die Ehe breche? Wie weit kann ich gehen? Darf ich mit ihr spazieren gehen? Darf ich mit ihr essen gehen? Darf ich sie in die Hand nehmen? Wie weit darf ich mit einer anderen Frau gehen? Wer seine Frau liebt, wird so eine Frage niemals stellen. Wer Gott liebt, wird niemals die Frage stellen, wie viel muss ich tun? Auf wie viel muss ich verzichten, damit ich es in den Himmel schaffe? Sondern er wird fragen, Herr, ich möchte so gern, was du möchtest. Womit kann ich dir eine Freude machen? Woran hast du Wohlgefallen in meinem Leben? Da möchte Gott uns hinbringen. Dieses Gesetz war für Jesus nicht etwas, was aufgelöst werden konnte. Heute finden wir in unserer Gesellschaft, aber man wundere sich sogar in christlichen Kreisen, diesen Gedanken, naja, das mit dem Gesetz, das ist so alt, altmodisch, alttestamentlich, das gehört in alte, vergangene Zeiten. Aber Gottes Gesetz ist heute nicht mehr gültig. Gottes Gesetz wurde abgeschaffen und man nimmt sogar fromme Argumente dafür heran, man zieht sie heran, um zu beweisen, dass Gottes Gesetz heute nicht mehr gilt. Was hat Jesus gesagt? Wenn ich frage, Jesus, hast du das Gesetz aufgelöst? Bist du gekommen, um die 10 Gebote irgendwie aufzulösen? Bist du gekommen, um da was von abzuschneiden? Bist du gekommen, um uns einen Rabatt zu geben auf die 10 Gebote? Und Jesus sagt, nein, 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 nein. Und das finden wir in der Bergpredigt. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wie kommt es, dass heute so viele Christen daherkommen und sagen, Jesus hat Gottes Gesetz aufgelöst? Das ist mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, in welcher Bibel sie lesen. In meiner Bibel, und das ist eine normale Bibel, steht sowas nicht drin. Schauen wir uns mal Jakobus an. Jakobus nimmt diesen Gedanken von Jesus auf. Und er sagte, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen. Über welche Gebote redet er hier? Über die 10 Gebote, klar. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen. Der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, so bist du ein Übertreter des Gesetzes. Das heißt, wenn ich sage, naja, lieber Gott, ich bin ja gar nicht so schlecht, ich bin besser als mein Nachbar. Mein Nachbar hält nur 8 von 10 Geboten und ich halte 9. Ich halte 9 von 10 Geboten. Ich bin besser als der Durchschnitt. Gott sagt, wenn du ein Gebot brichst, hast du das ganze Gesetz gebrochen. Warum? Gottes Gesetz, diese 10 Gebote, sind nicht 10 unabhängig voneinander dastehende Bestimmungen. Gottes Charakter ist nicht teilbar. Wenn Gottes Gesetz ein Bild seines Charakters ist, dann kann Gottes Gesetz gar nicht teilbar sein. Welche Aufgabe hat das Gesetz im Leben eines Christen? Wofür ist das Gesetz da? Schauen wir uns einmal an, was Paulus darüber geschrieben hat. Paulus schreibt im Römerbrief, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Okay. Bevor wir uns anschauen, welche Aufgabe das Gesetz hat, müssen wir noch einmal ganz klar verstehen, welche Aufgabe es nicht hat. Welche Aufgabe hat das Gesetz nicht? Genau. Das Gesetz kann mich nicht gerecht machen. Das Gesetz erlöst mich nicht. Gott sagt nicht, ich gebe dir ein paar Gebote und wenn du diese Gebote hältst, dann kommst du in den Himmel. Paulus sagt unmissverständlich, dass das Gesetz eine andere Aufgabe hat. Er sagt, kein Mensch, kein Mensch. Das galt damals und das gilt heute. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Es ist unmöglich. Weil in meinem Herzen ist so viel, was gegen dieses Gesetz streitet. Und eine Tat würde genügen, um mich aus dem Himmel auszuschließen, wenn es nach meinem Verhalten ginge. Ich kann nicht gerecht werden. Ich kann mir nicht genügend Punkte bei Gott sammeln. Aber jetzt schreibt Paulus, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt was? Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz erkenne ich, dass ich ein Sünder bin. Welche Aufgabe hat das Gesetz? Jesus sagt einmal über den Heiligen Geist. Er sagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, wird er euch die Augen auftun über die Sünde. Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist nimmt das Gesetz Gottes und macht mir bewusst, dass in meinem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Er zeigt mir, Michael, du hast dir mein Gesetz gebrochen, denn du hast etwas begehrt, was dir nicht zusteht. Du warst neidisch auf deinen Nachbarn. Michael, du hast gerade Zorn in deinem Herzen gegenüber jemandem, der dich kritisiert hat. Michael, wenn du Zorn in deinem Herzen hast, dann ist das, als würdest du ihn töten. Der Heilige Geist nimmt das Gesetz und hält es mir vor wie ein Spiegel. Und ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich erkenne, dass ich ein Problem habe. Und damit führt das Gesetz mich zu Jesus. Das Gesetz hat nicht die Aufgabe, mich zu erlösen. Genauso wenig wie der Spiegel mich sauber macht. Wenn ich mir den Spiegel vorhalte, dann sehe ich vielleicht, dass ich hier einen Fleck habe und dass ich Seife brauche. Aber der Spiegel macht mich nicht sauber. Das Gesetz zeigt mir, dass ich ein Sünder bin. Aber das Gesetz kann mich nicht erlösen. Durch das Halten dieser Regeln komme ich nicht in den Himmel. Das Gesetz zeigt mir, Michael, du hast ein Problem, das du alleine nicht lösen kannst. Michael, du brauchst einen Erlöser. Du brauchst Jesus. Aber Paulus macht auch unmissverständlich deutlich, dass die Tatsache, dass wir nicht gerecht werden können durch das Gesetz, nicht bedeutet, dass wir das Gesetz nicht brauchen. Er sagt, wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Sondern wir richten das Gesetz auf. Das Gesetz ist nicht dafür da, mich zu retten. Es ist dafür da, mir zu zeigen, dass ich ein Sünder bin. Und dann führt es mich zu Jesus. Und jetzt kommt Jesus in mein Leben. Und was macht er mit seinem Gesetz? Wir haben es gelesen. Was macht Jesus mit seinem Gesetz? Er schreibt es in mein Herz und er richtet es auf. Und plötzlich wird es mir zu einem Maßstab für mein Leben. Plötzlich nehme ich dieses Gesetz, das mir vorher gezeigt hat, wo ich falsch lag. Und ich nehme es als eine Orientierung dafür, wie ich mein Leben führen kann. Wie definiert die Bibel Sünde? Die Bibel sagt, Sünde ist letztlich Gesetzlosigkeit. Sünde ist Übertretung dieses Gesetzes. Sünde ist nicht das, was in unserer Gesellschaft gerade nicht in ist. Wenn die Gesellschaft mir sagt, naja, so ein kleiner Seitensprung ist schon okay, dann ist es damit nicht okay. Wenn die Gesellschaft mir sagt, naja, mal so ein Schmuddelfilmchen anschauen ist ja in Ordnung, dann ist es damit nicht in Ordnung. Sünde ist nicht die Übertretung meiner persönlichen Moralvorstellungen, denn die können ganz schön verdreht sein. Sünde ist, den Moralkodex Gottes zu brechen, die 10 Gebote zu brechen. Sünde, also Liebe, führt mich immer zum Gehorsam. Wenn ich sage, Jesus, ich liebe dich, dann sagt Jesus, gut, jetzt möchte ich dir zeigen, welchen Weg du gehen sollst. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ist es nicht mit meinen Kindern auch so? Wenn meine Kinder sagen, Papa, wir haben dich so lieb. Ich sage, ich freue mich so darüber. Silvan, würdest du bitte mal den Müll runterbringen? Ah, so lieb habe ich dich doch nicht. Natürlich nicht. Ich möchte, dass meine Kinder mich lieben. Und ich möchte, dass sie genau wissen, dass ich sie liebe, egal was sie leisten. Aber ich wünsche mir auch, dass ihre Liebe sich in Taten niederschlägt. Was soll das für eine Liebe sein, die sich nicht in Taten widerspiegelt? Wie glaubhaft wäre es, wenn ich meiner Frau sagen würde, Schatz, ich liebe dich, aber ich niemals Zeit mit ihr verbringe. Ich niemals das tue, was ihr Freude macht. Wie glaubhaft ist meine Liebe? Meine Liebe ist eine leere Floskel. Liebe bewegt immer zum Handeln. Wenn ich Gott liebe, dann möchte ich seine Gebote halten. Nicht damit ich gerettet werde, sondern weil ich gerettet bin. Nicht damit er mich liebt, sondern weil er mich liebt. Das ist der Unterschied. Und Johannes bringt es richtig auf den Punkt. Er sagt, daran merken wir, dass wir ihn kennen. Woran kann ich merken, dass ich Jesus wirklich kenne? Wenn ich mir einrede, ich kenne Jesus, aber ich habe kein Verlangen, das zu tun, was er mir sagt, dann kann ich genau wissen, dass ich ihn nicht kenne. Johannes sagt, daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und er sagt, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wenn ich mir einrede, ich kann zu Gott kommen, ich kann sagen, Herr, ich liebe dich, und ich singe viele fromme Lieder, Herr, ich liebe dich. Aber ich sage und ich lebe, dass ich seine Gebote nicht halten möchte, dann lüge ich mir selbst in die Tasche. Ich mag mich noch Christ nennen, aber in Gottes Augen bin ich es schon lange nicht mehr. Ja, siehe, welche Rolle spielt die Gnade? Jeder von uns braucht Gnade, weil jeder von uns dieses Gesetz übertreten hat und dieses Gesetz übertritt. Wir brauchen Gnade. Und ich habe in meinem Leben einmal erlebt, was Gnade bedeutet. Ich habe gearbeitet auf der Universität in meinem ersten Studium im Bereich Wirtschaft. Und ich hatte die Möglichkeit, auf dem Lehrstuhl meines Professors zu arbeiten, mir dabei Geld zu verdienen. Und er hat mir vertraut. Ich war beliebt im ganzen Kollegium. Sie haben mich einfach machen lassen. Und oft war ich der erste früh am Institut. Und wissen Sie, was ich gemacht habe? Und ich war damals schon Christ. Das war das Schlimme. Ich habe das Telefon genommen und ich habe auf Dienstkosten meine privaten Gespräche geführt. Und nicht wenige, sondern regelmäßig. Und ich wurde nicht dabei erwischt, dachte ich. Und so ging das eine ganze Zeit lang. Eines Tages hat mich eine der Mitarbeiterinnen zur Seite genommen und hat gesagt, Michael, uns ist aufgefallen, dass du immer telefonierst. Auf Dienstkosten. Private Gespräche. Das ist nicht in Ordnung. Wir möchten dich nicht feuern. Aber damit muss Schluss sein. Können Sie sich vorstellen, wie ich mich geschämt habe? Ich meine, ich war der Christ. Und ich habe T-Shirts getragen, so mit christlichen Aufschriften drauf. Ich meine, ich war der Fromme am Lehrstuhl. Und ich habe betrogen. Ich habe mich geschämt. Ich habe gesagt, lieber Gott, wie konnte ich sowas tun? Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Und sie haben mich nicht gefeuert. Sie haben mich weiter arbeiten lassen. Aber es hat an mir genagt. Es hat an mir genagt. Es hat so an mir genagt, dass mir klar wurde, ich muss diesen Schaden wieder gut machen. Ich muss zu meinem Professor gehen. Und ich muss es ihm sagen. Und ich bin hingegangen zu ihm. Und ich habe gesagt, es ist schon ein bisschen her, aber ich habe eine ganze Zeit lang private Gespräche auf Dienstkosten geführt. Und ich möchte diesen Schaden wieder gut machen. Und was er mir damals gesagt hat, das hat mich noch mehr beschämt. Er hat gesagt, ja, ich wusste es. Und wir haben im Team darüber gesprochen, wie wir damit umgehen. Und wir haben uns entschlossen, ihm noch eine Chance zu geben. Das war Gnade. Ich habe es nicht verdient. Und wie sehr habe ich mich geschämt dafür, dass es nötig war. Aber habe ich jetzt gesagt, juhu, jetzt bin ich ja unter der Gnade. Jetzt kann ich wieder auf Dienstkosten meine privaten Gespräche führen. Oder habe ich das getan? Natürlich nicht. Und das ist der Punkt. Gnade verändert. wenn ich Gottes Gnade erlebt habe, wenn Gott sagt, Michael, ich habe dir vergeben, dann werde ich nicht sagen, ach, ist das nicht schön, jedes Mal, wenn ich zu Gott komme und meine Schuld bekenne, dann vergibt er mir. Das ist ja klar, es funktioniert ja immer. Also kann ich weiter sündigen, weil der liebe Gott vergibt ja sowieso. Werde ich das tun? Wer so handelt, als wäre Gott so eine Vergebungsmaschine, in die ich ein kleines Gebet, ein Bekenntnis hineinstecke und die Vergebung kommt wieder raus. Der hat Gott nicht verstanden. Der hat Gnade nicht verstanden und der hat die Gnade nicht erlebt. Welche Rolle spielt die Gnade? Paulus drückt es ganz deutlich aus. Er sagt, ihr seid aus Gnade selig geworden. Das heißt, meine Erlösung ist nicht das Resultat der Summe meiner guten Taten. Meine Erlösung ist ein Geschenk. Und ich kann nichts tun, mir dieses Geschenk zu verdienen. Paulus sagt, ihr seid aus Gnade selig geworden. Durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ich kann nicht sagen, ich bin in den Himmel gekommen, weil ich so gut bin. Es ist eine verbreitete Idee. Menschen, die sagen, nun ja, die Leute im Alten Testament sind durch das Gesetz gerettet worden, aber die Leute im Neuen Testament durch die Gnade. Wenn ich in den Himmel komme und ich frage Mose, wie bist du hier reingekommen, würde er mir sagen, durch das Halten des Gesetzes. Nein, Mose wird sagen, ich bin hier, weil Gott mich begnadigt hat. Wenn ich Jesaja frage, wie bist du hier reingekommen, würde er mir sagen, weil ich so gut war, weil ich so viele gute Werke gesammelt habe. Nein, er wird sagen, weil ich begnadigt wurde. Gottes Gesetz beseitigt die Gnade nicht. Ich will das mal ganz deutlich machen. Wir haben gesagt, das Gesetz zeigt mir meine Sünde, führt mich zu Jesus, zeigt mir, dass ich einen Erlöser brauche. Wenn ich das Gesetz wegnehme, ohne Gesetz gibt es keine Sünde. Wenn ich das Gesetz wegnehme, ist die Sünde weg in meinem Denken. Und wenn die Sünde weg ist, brauche ich keine Gnade mehr. Und wenn ich keine Gnade mehr brauche, brauche ich keinen Erlöser mehr. Wer da versucht, das Gesetz rauszuschmeißen, schmeißt Jesus raus aus seinem Leben. Das Gesetz zeigt mir, dass ich mich nicht erlösen kann. Das Gesetz zeigt mir, dass ich einen Erlöser brauche und führt mich zu Jesus. Und ich gehe zu Jesus und ich sage, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich kann nichts tun, um diesem Anspruch zu genügen. Und Jesus vergibt mir. Aber seine Gnade tut etwas mit mir. Das müssen wir verstehen. Gottes Gnade ist nicht nur dafür da, uns zu vergeben. Gottes Gnade ist dafür da, zu verändern. Paulus schreibt, denn es ist erschienen die heilsame, was für eine? Die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht. In Zucht ist ein Wort für Erziehung. Gottes Gnade ist nicht nur dafür da, sich um unsere Vergangenheit zu kümmern, irgendwie unsere Vergangenheit weiß zu pinseln. Gottes Gnade ist dafür da, uns zu verändern. Und das ist für mich gute Nachricht. Wenn ich ein Problem habe, dass ich einem Menschen nicht vergeben kann und ich spüre Groll in meinem Herzen, ist Gottes Gnade nur dafür da, mir den Groll zu vergeben, oder ist Gottes Gnade groß genug, um mir diesen Groll zu nehmen? Wenn ich damit kämpfe, mit irgendeiner Sucht, mit Rauchen oder mit Alkohol oder Drogen, ist Gottes Gnade gerade mal ausreichend, um mir zu vergeben, oder ist Gottes Gnade nicht groß genug, mich zu befreien von dieser Schuld? Ich bin so froh, dass Gottes Gnade Menschen verändern kann. Männer, die ihre Frauen und Kinder geschlagen haben, werden friedlich. Säufer werden trocken. Gewalttätige Menschen werden zu sanftmütigen Menschen. Die Gnade verändert. Fassen wir es zusammen. Welche Aufgabe hat dieses beste Gesetz aller Zeiten? Es zeigt, dass wir Sünder sind. Es zeigt, dass ich einen Erlöser brauche. Es zeigt, dass wir es ohne Gott nicht schaffen. Es zeigt, dass wir schon so oft dieses Gesetz übertreten haben, dass nichts in uns retten könnte. Es führt uns zu Jesus. Bei Jesus empfangen wir Vergebung. Bei Jesus empfangen wir Erlösung. Bei Jesus empfangen wir die Kraft, ein neues Leben zu führen. Und damit wird das Gesetz zum Maßstab für mein neues Leben mit Jesus. Eigentlich ist es so einfach, dass jedes kleine Kind es verstehen kann, oder? Und da frage ich mich, was es manchmal für Diskussionen innerhalb der Christenheit gibt über Gottes Gesetz. Es ist so einfach. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Es war eine Geschichte in den frühen Tagen der USA. Das waren noch die Zeiten, in der in einem Haus in einem Zimmer alle Klassenstufen unterrichtet wurden. Und das war eine Schule, die war besonders herausfordernd. Die Kinder haben einen Lehrer nach dem anderen vergrault. Und die Lehrer haben aufgegeben und sind gegangen. Und so kam eines Tages ein neuer Lehrer, Mr. Primble. Und noch seltsamer als sein Name war sein Aussehen. Und die Kinder, sie konnten sich das Lächeln nicht verkneifen, als sie ihn kommen sahen. Und sie dachten sich, was ist das für ein seltsamer Kauz? Mal schauen, was das werden wird. Und so kam er an dem ersten Tag in den Klassenraum und Big John, der größte und älteste unter ihnen, saß da, die Füße oben auf dem Tisch, in Erwartung der Dinge, die da kommen werden. Mr. Primble kommt herein und sagt, Kinder, ich glaube, ihr habt in der Vergangenheit ein paar Probleme mit euren Lehrern gehabt. Und vielleicht haben sie auch nicht immer alles richtig angestellt mit euch. Vielleicht haben sie Regeln aufgestellt, die nicht vernünftig waren. Ich werde keine Regeln aufstellen. Ihr werdet die Regeln aufstellen. Ohne Regeln geht es nicht. Bei jedem Spiel, das wir spielen, brauchen wir Regeln. Stimmt's? Das leuchtet den Kindern ein. Aber ich möchte euch nicht die Regeln sagen. Ihr werdet die Regeln aufstellen. Okay, Kinder, jetzt seid ihr dran. Nach welchen Regeln werden wir hier arbeiten? Nach welchen Regeln möchtet ihr lernen? Und dann kamen die Kinder zum Zug. Nicht zu spät kommen. Nicht andere verprügeln. Nicht stehlen, sagte Big John. Gut, sagte Mr. Primble, ja, haben wir eine ganze Reihe von Regeln. Aber was nützen die besten Regeln, wenn es keine Konsequenzen gibt, wenn sie übertreten werden? Welche Konsequenzen wollen wir nehmen? Und es waren noch andere Zeiten, müssen wir verstehen. Die Kinder sagten, zu spät kommen, 5 Schläge mit dem Lineal auf die Hand. Gut. Und er schrieb das auf. Das war die Idee der Kinder. Prügeln, eine Woche lang, keine Pause. Und er schrieb das auf. Es meldete sich Big John. Stehlen, 15 Schläge mit dem Ledergürtel auf den nackten Rücken. Und die Kinder waren stolz. Tolle Regeln hatten sie, tolle Konsequenzen. Eines Tages kommt Big John und sagt, wer hat mein Essen gestohlen? Irgendjemand hat mein Essen geklaut. Der Lehrer sagt, ja, wer war es? Wir werden nicht weitermachen. Wer nicht rausgekommen ist, wer es war. Und es war Stille im Raum. Keiner wollte es sagen. Keiner wollte es gewesen sein. Bis ein kleiner Junge, der kleine Tim, plötzlich anfing zu weinen. Der kleine Tim, der Ärmste unter ihnen. Der Lehrer fragte, Tim, hast du es gemacht? Und er weinte und weinte und er sagt, Tim, gib ihm das Brot zurück und dann ist alles gut. Aber er hatte schon aufgegessen und er sagte, ich war so hungrig, ich habe es aufgegessen. Was sollten sie machen? Die Regeln standen da. Stehlen, 15 Schläge mit dem Ledergürtel auf den nackten Rücken. Timmy, komm nach vorn. Timmy, mach dich frei. Und dem Lehrer wurde ganz schlecht, als er diesen kleinen, schmächtigen Timmy dort sah. Und der Timmy kauerte sich auf den Tisch. Und der Lehrer zieht seinen Gürtel aus. Plötzlich meldet sich John und sagt, spricht irgendwas dagegen, wenn ich diese Strafe nehme? Ist irgendjemand dagegen in dieser Klasse? Alle waren froh, dass der kleine Timmy das nicht abbekam. Und der Big John, der hatte eine breite Schulter. Er kam, er legte sich über den kleinen Timmy, der gar nicht recht wusste, was ihm geschah. Und die Peitschenhiebe sausten, oder diese Hiebe, sie sausten runter und sie trafen ihn. Als er aufstand, sprang ihm der kleine Timmy um den Hals und sagte, John, ich werde dich immer lieben. Was meinen Sie? Hat er am nächsten Tag wieder das Brot geklaut? Wenn Jesus uns verändert, dann nimmt er uns nicht nur die Schuld weg und lässt uns so weiterleben wie bisher. Wenn Jesus uns verändert, verändert er unser Herz. Die Bibel sagt, Jesus möchte sein Gesetz in unser Herz schreiben. Wie geht denn das? Damit wir es nicht nur im Verstand haben, damit wir nicht nur auf der Verhaltensebene das Richtige tun, während in einem Herzen all die Kämpfe toben, der Neid noch da ist und der Zorn noch da ist. Jesus sagte, ich möchte mein Gesetz in dein Herz schreiben. Und diese Frage knüpft an das an, worüber wir gestern nachgedacht haben. wenn ich ganz ehrlich zu Jesus gehe und ich sage, Jesus, ich kann mich nicht verändern. Ich kann diesen Groll nicht loswerden. Ich kann diesen Hang zur Lüge nicht loswerden. Ich werde mit dieser Sucht nicht fertig. Ich werde mit dieser Ungeduld nicht fertig. Dann gehe ich damit zu Jesus. Und ich sage, Herr, würdest du bitte dein Gesetz in mein Herz schreiben? Würdest du mich bitte so verändern, dass ich so werde wie du? Und indem ich Jesus Tag für Tag anschaue, mich mit ihm beschäftige, mich mit seinem Leben beschäftige, damit wie er mit Menschen umgegangen ist, verändert er mich von innen nach außen. Das Evangelium hat Kraft, einen Menschen zu verändern. Und wenn wir Herausforderungen haben in unserem Leben, wenn wir merken, es gibt da einen Bereich, über den wir nicht den Sieg erringen können aus eigener Kraft, dann dürfen wir wissen, dass Jesus den Schlüssel hat. Aber ich glaube, was Jesus von uns erwartet, ist, dass wir offen und ehrlich zu ihm hingehen. Nicht unsere Schuld verschieben, nicht die Verantwortung wegschieben, sondern sagen, Herr, ich bin ein Sünder, ich habe ein Problem. Und ich möchte nicht nur Vergebung, ich möchte den Sieg über diese Sache. Ich möchte so leben, dass du Freude an mir hast. Wenn ich so zu Jesus gehe und ihn ehrlich darum bitte, dann wird er mich von innen nach außen verändern. Und Schritt für Schritt für Schritt werde ich anders. Und ich werde immer mehr zu dem, was Gott haben möchte. Das ist die ganze Geschichte. Gottes Gesetz ist nichts, was uns einschränken möchte. Und manchmal glauben wir, naja, wenn wir Gott wirklich konsequent nachfolgen, haben wir keinen Spaß mehr und keine Freiheit mehr. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir glauben, wir können ohne Gottes Gebote auskommen, sind wir gefangen. Wir sitzen in einem Gefängnis, vielleicht ohne es zu wissen, aber wir sitzen drin. Wenn wir Gottes Gebote für uns annehmen, dann werden wir frei. Wirklich frei. Und ich wünsche uns allen diese Erfahrung. Es hängt mit dem Bild zusammen, das wir von Gott haben. Gott liebt uns und er möchte uns beschenken. Und ich wünsche uns allen, dass wir heute mit diesem Bild nach Hause gehen, dass wir einen guten Gott haben, der uns nicht das Gute, die Freude und den Spaß am Leben nehmen möchte, sondern der uns bewahren möchte davor, dass wir uns selbst zerstören, dass wir andere zerstören. Ich möchte durch mein Leben anderen ein Vorbild sein. Und ich glaube, wir dürfen darum bitten. Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle mit Ihnen beten. Und ich möchte Gott darum bitten, dass er das in uns tut, dass er uns verändert, dass er uns bewahrt vor einem oberflächlichen Christsein, das sich nur auf der Verhaltensebene abspielt, sondern dass er uns hilft, von ganzem Herzen Christen zu sein, die wirklich auch erleben, dass Gott sie verändert. Und ich möchte Sie einladen, dass wir zu diesem Gebet aufstehen. Unser himmlischer Vater, wir sind so froh, dass du uns in dieser Welt nicht orientierungslos zurückgelassen hast. In unserer Welt ist alles im Fluss und das, was gestern noch richtig war, scheint heute falsch zu sein. Herr, wie sollen wir leben in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit, in der alles relativiert wird, in der aus richtig falsch gemacht wird und aus falsch richtig. Herr, wir möchten in dieser Welt leben, als Lichter, als Menschen, die den Mut haben und das Rückgrat haben, anders zu sein, die nicht stehlen, wo andere stehlen, die sich nicht lustig machen über andere Menschen, wo andere lachen, die nicht sich mit falschen Dingen beschäftigen, auch wenn es ein Großteil der Bevölkerung tut. Herr, aber wir spüren, dass wir nicht die Kraft haben in uns. Wir können unser Herz nicht verändern. Aber danke, Herr, dass dein Evangelium, dass deine Gnade so groß ist, dass du uns nicht nur die Schuld vergibst, sondern dass du uns in unserem Herzen veränderst. Herr, und wo wir eine Sache haben, mit der wir kämpfen, vielleicht ist es eine Sucht, eine schlechte Gewohnheit, eine schlechte Charaktereigenschaft, mit der wir uns und anderen Menschen eine Last sind, möchten wir dich bitten, dass du uns den Sieg schenkst. Hilf, dass wir ganz ehrlich diese Sache vor dich bringen und uns von dir verändern lassen. Danke, Herr, dass du unser liebender Vater bist und dass du mit jedem Gebot uns ein Stückchen glücklicher machen möchtest. Im Namen Jesu. Amen.